Deutschlandfunk. Der Tag.
Weltgemeinschaft. Ah, das klingt doch irgendwie gut, oder? Und da ist immer dann die Rede von, wenn sich mit vereinten Kräften gegen das Übel dieser Welt gestellt werden soll. Gegen Diktatoren, gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Ungerechtigkeiten aller Art. Das suggeriert dann so eine Art Geschlossenheit, die es so vielleicht nie gegeben hat. Genau wie diesen sogenannten Westen. Da finde ich, passt das Motto der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München eigentlich ziemlich gut. Westlessness. Noch witziger eigentlich nur in der Übersetzung. Westlosigkeit oder so vielleicht. Weniger Westen war jedenfalls nie. Warum das ein Problem ist und wie das klappen kann mit dem Zusammenarbeiten, das ist gleich unser Thema. Und dann machen wir hier jetzt mal weiter mit einem kleinen Audiorätsel. Was ist der Unterschied zwischen dem hier? Und dem hier. Ich möchte lösen, bitte. Das eine ist Mucke aus einer Oper, die andere kommt aus dem Club. Gut, das hätte man jetzt auch ohne Streberwissen gewusst, aber während die eine, und das ist eben das Interessante, als Kulturstätte geschützt ist, sterben die anderen, die Clubs nämlich, reihenweise weg in Deutschland, weil sie nämlich so gut wie gar nicht geschützt sind. Könnte aber sein, dass sich das jetzt ändert, dass da bald neu bewertet wird, was eigentlich schützenswerte Kultur ist. Der Tag am 14. Februar 2020 mit Sarah Zerback. Hi. Sie haben alle denselben Termin in Ihrem Kalender. Die Münchner Sicherheitskonferenz, die heute startet. Und das kommt nicht oft vor. Bei 40 Staats- und Regierungschefs gleichzeitig, 60 Außenminister sind da und mehrere Dutzend Verteidigungsminister dieser Welt. Gastgeber ist Wolfgang Ischinger, Top-Diplomat im Ruhestand, der Welt attestiert, weniger Westen war nie. Und der das am liebsten ändern würde, um gemeinsam Dinge anzuschieben, Krisen zu lösen, trommelt er auch in diesem Jahr wieder viele von denen, die etwas zu sagen haben in der Welt, im Bayerischen Hof in München zusammen. Und Bettina Klein gehört da als EU, als Brüssel-Korrespondentin, aber auch schon vorher als Kollegin hier im Aktuellen in Köln, die gehört da schon fast zum Inventar. Bettina, du bist ja jetzt mittendrin. Überall wird gewarnt vor all den Einzelkämpfern dieser Welt. Jetzt machen ja viele Egoisten auf einem Haufen noch keinen Multilateralisten, ne? Wie soll denn das gehen mit der internationalen Zusammenarbeit?
Also hier kann man sagen, wird über 2,5 Tage mal so etwas wie Multilateralismus versucht. Und das Motto dieser Konferenz in diesem Jahr, Westlessness, bringt ja zum Ausdruck die Sorge darüber, wie wir eben verlieren an westlichen Werten, eben nicht nur in der Welt, sondern wie auch die westlichen Staaten, wenn jetzt, was wir die Wertezuordnung nehmen, möglicherweise immer weniger westlicher werden. Und das ist eine Sorge, die in unterschiedlichem Maße natürlich hier geteilt wird.
Ja, Deutschland ist ja schon seit Jahren immer ganz vorne mit dabei, um für dieses Miteinander zu werben. Aber dass das nicht gelingt, ist ja laut Gastgeber Ischinger auch deutsches Versagen. Jetzt hat ja gerade der Bundespräsident geredet. War der da genauso, ich sag mal, selbstkritisch in Bezug auf Deutschland wie damals, Joachim Gauck?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, Sarah, denn wir kannten das Redeprotokoll schon ein bisschen vorher und jetzt haben wir die Rede auch live gehört. Er hat eine sehr, Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident hatte eine Art Grundsatzrede ja erwarten lassen. Er hat eine doch sehr düstere Analyse der Weltlage gezogen und hat dann durchaus auch nicht mit Selbstkritik gespart. Es gab schon auch an Appelle auch an Deutschland, ich sage mal behutsam verpackt, auch so ein bisschen mit einem therapeutischen Ansatz. Aber die Botschaft war sehr klar, wir können es uns überhaupt nicht leisten, hier einfach nur moralisierend immer uns als die Besseren zu gerieren und als die Vorbild-Europäer. Und wir können nicht einfach immer nur so tun, als wenn alle sich so verhalten würden wie wir, dann wäre die Welt besser. Also diese Ansage kam schon relativ deutlich von Steinmeier. Wenngleich er in seiner Rede, was die konkreten Möglichkeiten zur Übernahme von mehr Verantwortung zum Beispiel angeht, da blieb er relativ die Waage.
Dabei gab es ja schon eben, das nennt man ja Münchner Konsens, eben das, was damals schon vereinbart wurde, eben dass Deutschland sich da stärker international einbringen muss. Ist da so furchtbar viel passiert? Wie ist da deine Analyse?
Ja, furchtbar viel nicht. Also die allgemeine Analyse ist eigentlich, das war gut, dass es damals diesen Anstoß gab. Wolfgang Ischinger hat Anfang der Woche auch gesagt, was wäre vielleicht gewesen, wenn es das nicht gegeben hätte. Vielleicht wären andere Diskussionen in Deutschland auch anders verlaufen. Ich persönlich glaube, dass es eine Zunahme des Bewusstseins dafür inzwischen gibt. Aber das geht natürlich relativ langsam und vielen geht es einfach auch nicht schnell genug. Und was die konkrete Übernahme von Verantwortung angeht, da fehlen uns im Augenblick noch Beispiele. Und das fehlte mir auch so ein wenig in der Rede jetzt von Steinmeier. Das hätte man gerne noch etwas konkreter gehabt. Natürlich, vor 6 Jahren war er selbst Außenminister und der hat hier auch relativ klar durchblicken lassen, er redet jetzt hier als Staatsoberhaupt. Er hat auch noch mal darauf hingewiesen, wir sind heute in einer anderen Welt als 2014. Das macht die Sache nicht besser, denn wir bräuchten heute eigentlich mehr denn je Menschen, die Verantwortung übernehmen würden. Damals war an einen Präsidenten Trump in den USA noch nicht zu denken, an einen Brexit war noch nicht zu denken. Die Lage ist eigentlich schlimmer geworden und die Stimmen, die nach mehr Engagement und mehr Verantwortlichkeit gerade Deutschlands rufen, die werden ja eher lauter.
Welchen Einfluss hat denn Deutschland überhaupt? Also jetzt auch in München, wie nimmst du das so wahr? Wie wird der Bundesaußenminister so auf internationalem Parkett wahrgenommen? Ist auch nicht wirklich als Schwergewicht, oder?
Ja, also ich meine, der Veranstalter hier, die Münchner Sicherheitskonferenz, die gelten natürlich irgendwie auch als tolle Gastgeber. Wir haben gerade großes Lob gehört von Nancy Pelosi, die direkt nach Steinmeier gesprochen hat und nochmal ausdrückliches Lob geäußert hat für Wolfgang Ischinger, der hier in jedem Jahr diese Konferenz hier zustande bringt mit einer solchen hochkarätigen Teilnahme und diesen Möglichkeiten an Gesprächen.
Die US-Demokratin, ne?
Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi. Wenn du nach dem Einfluss der deutschen Außenpolitik fragst, ich bin Korrespondentin in Brüssel und natürlich schauen alle auf Berlin und auf Deutschland und würden sich in der Tat mehr wünschen. Und man kann im Augenblick nicht sagen, dass Deutschland ein wirklicher Motor in Europa ist und deswegen ist auch so ein bisschen die Sorge, durch die derzeitigen innenpolitischen Entwicklungen in Deutschland wird es möglicherweise auch nicht besser werden. Und es ist auch ganz interessant, auch eine Expertin vom European Council on Foreign Relations hat geschrieben, Annegret Kramp-Karrenbauer, was immer man über sie innenpolitisch sagt, aber sie gehörte zu denen, die mitunter nochmal eine Meinung geäußert haben, die so ein bisschen außerhalb des deutschen Mainstreams war. Das wird jetzt, wenn sie nicht mehr Parteivorsitzende ist oder Kanzlerin, wird es auch wegfallen. Also auch ihr Gewicht, das Gewicht ihrer Stimme wird natürlich nicht stärker werden hier in Europa.
Dabei möchte sie ja, und das möchte auch die Kanzlerin, weiter Bundesverteidigungsministerin bleiben. Sie ist ja auch in München. Klingt jetzt so ein bisschen lame duck-mäßig, oder wie muss ich das verstehen?
Ja, wir müssen das noch so ein bisschen mal abwarten. Also einige haben schon gesagt, sie selber ist ja auch damit rausgegangen. Damals hat gesagt, ja, das ist eigentlich auch eine Stärkung des Postens der Verteidigungsministerin, wenn sie auch Parteivorsitzende ist. So ist es auch in der NATO damals bewertet worden. Da müsste man jetzt den Rückschluss ziehen und sagen, die nächste CDU-Vorsitzende muss auch Verteidigungsminister sein. Also so rum kann man die Verbindung natürlich nicht herstellen. Aber man muss wirklich mal abwarten, wie stark da ihr Gewicht noch ist. Sie präsentiert sich hier eben als die amtierende Ministerin. Sie hatte auch gerade einen Auftritt zusammen nochmal mit ihrem amerikanischen Kollegen, mit Mark Esper, nachdem es eine Sitzung gegeben hat, hier nochmal der Mitgliedstaaten der Anti-IS-Koalition, wo sie sich nochmal präsentiert hat, zu verschiedenen aktuell politischen Fragen, einfach auch auf Fragen beantwortet hat. Also das kann man, glaube ich, im Augenblick noch nicht vorhersagen. Die Befürchtung ist allerdings, dass Berlin, dass die Bundesregierung in den nächsten Monaten eher noch mehr mit sich selber beschäftigt sein wird, als bisher ohnehin schon.
Dabei gibt es ja, du hast es ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen angerissen, tatsächlich mehr Krisenherde, als uns allen lieb sein kann. Also Syrien, Libyen, Iran, Afghanistan, you name it. Für dich ist das ja jetzt tatsächlich so eine Art Klassentreffen in München. Du kannst das einschätzen und auch vergleichen. Gibt es denn da in diesem Jahr ja vielleicht so eine Art Spirit, so wir zusammen, und dass das tatsächlich jetzt mal Klick gemacht hat, wir rücken da auch eher zusammen? Wie würdest du so den ersten Auftakt einschätzen?
Ja, ich glaube, so die Erfahrungen und die Beunruhigung der letzten Jahre hat sich so ein wenig gesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Es ist so eine gewisse Ernüchterung auch eingetreten. Die Dinge haben sich jetzt vollzogen. Ja, ich meine, Donald Trump hat das Impeachment-Verfahren überstanden. Der bleibt im Amt und er hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Der Brexit ist vollzogen. Also wir sind im Jahr 2020 an einem Punkt, wo vieles, was bisher Befürchtung war, was Unruhe geschaffen hat, was neu war, was ungewohnt war, ist jetzt eingetreten. Aber jetzt können wir sozusagen auch die Debatten mal nach vorne führen, wie unsere britischen Freunde das vielleicht formulieren würden. Und von daher empfinde ich die Stimmung hier nicht als so doch verängstigt, beunruhigt, wie das teilweise 17, 18, 19 gewesen ist.
Ja, immerhin mit diesem leise optimistischen Worten entlasse ich dich mal in die Konferenz. Sie geht ja immerhin noch 2 Tage lang. Aber danke mal so für diesen Aufschlag. Danke, Bettina.
Gerne, Sarah.
Egal in welcher Stadt, ob in Berlin oder irgendwo auf dem platten Land, überall mussten in den letzten Jahren Clubs in Deutschland dicht machen. Und es sind so viele geworden, das kann auch die Bundespolitik nicht mehr ignorieren. In dieser Woche wurde das Clubsterben dann zum ersten Mal tatsächlich im Bundestag diskutiert. Also ClubbetreiberInnen und ExpertInnen haben im Bauausschuss das Problem geschildert. Steckt ja bei den meisten Clubs sowieso dasselbe dahinter, ähnliche Probleme, ist also strukturell und liegt jetzt nicht per se an schlechter Mucke oder so. Manfred Götzke hat sich in die Runde mit reingesetzt als Kollege aus dem Landesstudio. Hi erstmal nach Berlin.
Hallo.
Hattest du den Eindruck, die wussten da irgendwie alle, also auch die PolitikerInnen, wovon die Rede ist, gehen vielleicht selbst sogar mal feiern oder war das für die irgendwie so komplett was ganz anderes?
Sagen wir mal gemischt. Also für manche Politiker war es eine ganz andere Welt. Die wussten gar nicht so richtig, was ist ein Club und konnten die Namen der Clubs und der Clubbetreiber da gar nicht so richtig aussprechen, die da vor Ort waren. Aber viele kannten sich doch erstaunlich gut aus, muss ich sagen. Ich habe mit ein paar Leuten, Bundestagsabgeordneten gesprochen, die mir dann auch verraten haben, wo sie gerne hingehen, wo sie auch reinkommen, wo sie auch an den Türstehern vorbeikommen oder auch nicht.
Ah ja, also das ist jetzt unter 3 oder?
Ja, das will ich jetzt nicht ausplaudern. Ja. Nee, aber man kennt sich durchaus aus. Ich war erstaunt und so ein CDU-Abgeordneter, der hat gesagt, ja, wir müssen hier nicht katholisch gemacht werden. Wir sind uns alle das Problems bewusst und wir sagen alle, da muss irgendwie was gemacht werden. Clubs sind eine Bereicherung für unsere Stadt. Nur die AfD, die war außen vor, die hatte ein Problem damit, die kannte sich auch nicht aus, konnte auch Musikclubs und Buchclubs nicht unterscheiden. Das ging auf jeden Fall aus einer Äußerung hervor von einem AfD-Abgeordneten.
Ja, okay, auch interessant, dass selbst in der Richtung da ausgeschert wird. Aber lass uns doch mal erstmal, bevor wir sozusagen in die Analyse gehen, vielleicht erstmal schauen, wie schlimm ist es denn überhaupt? Also in Berlin. Wie viele Clubs sterben da weg? Ich meine, die Liste wird immer länger, ne?
Die wird immer länger. Also was man sagen kann, 100 Clubs mussten in den letzten 10 Jahren in Berlin schließen. Es wurden natürlich auch neue aufgemacht, aber unterm Strich ist es ein Minus. Und da sind auch mittlerweile auch sehr bekannte Namen dabei von den Clubs, die schließen mussten. Johnny Knüppel zum Beispiel. Das ist so ein Laden, wo es halt irgendwie nicht nur ums Tanzen geht, wo es auch mal Jazzveranstaltungen gab und so. Musste 2018 dicht machen. Der Betreiber, der war zum Beispiel vorgestern dabei und hat erzählt, wie das so abgelaufen ist bei ihm. Und ganz aktuell musste zum Beispiel die Griesmühle in Neukölln schließen. Mhm. Auch ein Riesenladen, auch sehr bekannt und auch nicht nur tanzen, sondern auch wirklich ein Kulturort, wo es auch Kinoveranstaltungen, Theater, Performance-Geschichten gab und so. Und jetzt sind auch noch ganz aktuell legendäre Clubs bedroht, zum Beispiel das KitKat bei mir in Kreuzberg oder das About Blank, auch ein sehr bekannter Berliner Club. Da ist halt völlig unklar, wie es für die weitergeht, ob deren Mietverträge verlängert werden, wie lange die noch am Standort bleiben können oder ob die auch dicht gemacht werden, womöglich noch dieses Jahr. Also ein Riesenproblem in Berlin. Wie gesagt, es wurden auch neue Clubs aufgemacht in den letzten 10 Jahren, aber das sind dann zum Teil kommerziellere Läden. Die Läden sind auch weiter außerhalb. Also da geht schon so ein bisschen was verloren. Vor allem auch, wenn diese Clubs immer weiter nach draußen ziehen müssen.
Ja, also das ist ja gerade in Berlin, aber auch hier bei uns im Ruhrgebiet oder im Rheinland. Also es ist ja oft auf alten Fabrikgeländen, in ehemaligen Bunkern oder so. Aber die werden ja dann oft auch ganz gerne inzwischen für andere Zwecke entdeckt. Kann man also sagen, da wird irgendwie in Deutschland die Clubszene weggentrifiziert?
Kann man auf jeden Fall für die großen Metropolen, kann man das so sagen. Also Beispiel Griesmühle, da ist zum Beispiel so, der Investor, der sich das Gelände gesichert hat, der will, da ist so ein altes Fabrikgelände tatsächlich, eine Griesmühle oder so. Ist marode, wird abgerissen, werden Gewerberäume, Büros sollen da entstehen, Luxuswohnungen, Club muss raus. Also das ist so der große Klassiker. Da hat man jetzt ein bisschen Druck gemacht und womöglich kommt da wieder irgendwas Clubmäßiges rein. Aber so der Klassiker ist wirklich, alte Fabrikgelände, Freiflächen verschwinden, weil da was gebaut werden muss. Neue Dinge entstehen da und die Clubs müssen dann irgendwie, die verschwinden dann einfach. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Stadt wird immer dichter in Berlin. Mhm. Und es wird immer größer und es wird halt gebaut und dann beschweren sich halt auch die Neubewohner über Lärm.
Ja,
und
wenn alle so enger zusammenrücken, ne, dann stört es eher als früher.
Dann stört es, genau. So, das ist so das zweite Problem. Aber so grundsätzlich geht es ganz klar um Gentrifizierung in den großen Metropolen in Deutschland, klar.
Okay, also Mietmarkt ist natürlich in großen Städten, bei dir in Berlin, aber auch in Köln etc. ist natürlich sowieso eng. Aber jetzt kann man sagen, okay, die Clubs, die ziehen da meist den kürzeren, während ja zum Beispiel Opern, Theater, Kinos, denen passiert das nicht. Die werden da besser geschützt und da sind wir eigentlich auch schon am Kern des Problems.
Ne? Genau, da sind wir bei der Sache, die sich jetzt tatsächlich ändern soll. Also da geht es um den Status von Clubs. Momentan ist es so, dass die Clubs als Vergnügungsstätten eingeordnet werden, also im Baurecht. Und die stehen damit rechtlich auf einer Stufe mit Spielotheken, Casinos und Bordellen. Und das hat in der Regel die Folge, dass es sehr schwer ist, Baugenehmigungen überhaupt zu bekommen für neue Clubs. Also da sagen halt die Bauämter, nee, das ist irgendwie schmuddelig. Also Vergnügungsstätten, das wird halt oft mit Bordellen oder etc. assoziiert. Das ist überhaupt schwer, eine Baugenehmigung zu bekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann auch leichter wegrationalisiert und weggentrifiziert werden. Und das soll sich ändern. Also drei Parteien, die Oppositionsparteien, haben ja relativ ähnliche Anträge eingebracht da vorgestern im Bundestag. Und da geht es eben um eine Einordnung als Kulturstätten. Also sie sollen gleichgesetzt werden mit Theaters, mit Kinos als Kulturorte. Und das ist so der Kern der Sache. Und damit wäre es dann halt auch schwieriger, die Clubs von den Freiflächen zu bekommen.
Wobei man da jetzt ja wahrscheinlich einfach dann auch fein definieren muss, was ist überhaupt ein Club und was ist damit auch eine Kulturstätte, ne? Vielleicht einfach jetzt im Vergleich auch zu einer stinknormalen Diskothek.
Ja, das war natürlich das große Thema. Also viele haben gesagt im Bundestag, okay, wir müssen natürlich irgendwie gucken, dass wir einen Club, dass wir Kulturorte auch als Kulturorte irgendwie deutlich machen. Und die Clubs haben die Pamela Schobis Club Betreiberin hier in Berlin, die hat halt gesagt oder hat einen Vorschlag gemacht, wie man Clubs zum Beispiel von Diskotheken unterscheiden kann. Clubs bieten kuratierte Musikprogramme ein. Also da spielen DJs, machen Live-Konzerte etc. Während man bei einer Diskothek so schon eher davon ausgeht, dass da halt so ein Typ, der Resident DJ, halt immer die gleichen drei CDs auflegt. Also es geht halt darum, was ist wirklich Kultur, was ist anregend, was ist auch neu und was ist halt Abspielen von CD. Also das ist so ein Unterscheidungsmerkmal. Aber da ganz detailliert halt wirklich Kriterien zu finden, das wird nochmal schwierig. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass dann der Diskothekbetreiber auch sagt, ich möchte aber auch Club genannt werden und ich möchte auch diese Privilegien bekommen, die hier der Club nebenan kriegt.
Und damit wäre aber immer noch nicht das eine Problem gelöst, also dass eben alles ja so wahnsinnig laut ist. Aber auch da habe ich jetzt gelesen, das ist nochmal so ein zweiter Strang quasi. Also da wollen sie auch was tun. Ne? Kriegen ja andere Städte schon viel besser hin, dass also tatsächlich auch diejenigen, die da irgendwie bauen und investieren, auch dafür sorgen, dass man jetzt Clubs auch in der City bauen kann und nicht unbedingt immer nur am Stadtrand. Was ist da geplant?
Genau, also da geht es im Grunde darum, dass derjenige, der neu baut, auch dafür sorgen soll, dass es dann in der jeweiligen Wohnung, die dort gebaut wird, entsprechend ruhig ist. Also das nennt man Agent of Change Prinzip. Gibt es Vorbilder in London, habe ich gelesen, aber auch zum Beispiel in Hamburg. Also das war so das Beispiel, das im Bundestagsausschuss da vorgestern genannt wurde, in der Hafencity zum Beispiel. Also da ist kein Club in der Nähe, aber der Hafen und große Verkehrsadern. Da hat man halt eben gesagt, okay, wenn wir hier diese Hafencity bauen, dann müssen wir als Investoren dafür sorgen, dass die Leute da ruhig schlafen können. Und ja, da hat man gesagt, so ähnlich könnte man das auch bei den Clubs machen und den Investoren dann auftragen, okay, wenn ihr hier was bauen wollt, dann müsst ihr selber für den Lärmschutz sorgen, für den passiven Lärmschutz. Das ist das eine. Und ein anderer Punkt, der genannt wurde, ist, dass man die Clubs auch finanziell unterstützen soll bei Lärmschutzgeschichten, also um ihren Lärmschutz da zu verbessern. In Berlin gibt es auch ein Vorbild, da gibt es einen Fonds für 50.000 Euro können Clubs bekommen, wenn sie Lärmschutzmaßnahmen, Lärmschutzverbesserungen vornehmen sollen. Das ist hier schon eine große Hilfe, haben auch schon einige in Anspruch genommen.
Ja, aber man muss ja unterm Strich auch sagen, was für Folgen hätte das, wenn alle Clubs wegsterben. Das ist ja nicht nur für die Feierszene schlecht, also natürlich, ne, klar, Arbeitsplätze hängen dran und so, sondern auch fürs Image einer Stadt, also gerade bei dir in Berlin, da kommen doch viele Touris gerade deshalb, ne?
Ja, jeder Vierte kommt tatsächlich hierhin, ja, um eben nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Staatsoper, Berliner Schloss irgendwie anzugucken oder Reichstag, sondern eben um tanzen zu gehen. Das ist hier in Berlin, ist es ein Wirtschaftsfaktor. 1,5 Milliarden Euro jedes Jahr hängen da dran. Und deswegen haben das hier auch in Berlin alle Landespolitiker erkannt, dass man da irgendwie was machen muss. Das ist das eine. Das andere ist
außer
natürlich
der AfD.
Außer der AfD, genau. Und das ist halt, es geht nicht nur um wirtschaftliche Sachen, sondern Berlin steht natürlich für diese Clubs. Schon seit den 90er Jahren ist Berlin die Stadt der Clubs. Und da würde natürlich ein ganz elementarer Faktor verloren gehen, wenn man künftig nur noch in Marzahn oder keine Ahnung irgendwo in Tegel tanzen gehen könnte.
Ja, und umgekehrt. Also ich bin aufs Gymnasium gegangen, so eher auf dem Land. Und wenn sie uns da noch die einzige Disse irgendwie weggenommen hätten, dann wäre da nichts mehr gewesen.
Das ist eben der Unterschied. Also in Berlin, wie gesagt, sind ja auch neue Clubs dazugekommen. Und wenn auf dem Land, zum Beispiel habe ich mit einem Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, Wahlkreis da oben an der Küste gesprochen, der meinte halt auch, wenn da ein Club schließt, dann gibt's halt nichts mehr. Dann wissen die Jugendlichen oder die jungen Leute einfach nicht mehr, wo sie hingehen können. Da ist es natürlich noch viel größeres Problem. Und das hat auch nochmal deutlich gemacht, dass es eben nicht nur ein Berliner Ding ist, sondern ja, bundespolitische Relevanz hatte tatsächlich.
Okay, also dann kann man sagen, die Aufmerksamkeit ist da. Das war jetzt zwar nur ein Fachgespräch. Wie lange muss man da jetzt drauf warten, bis es dann vielleicht auch mal gesetzt werden kann? Wie würdest du das einschätzen?
Also es ist ja so, diese Anträge, die zur Änderung der Baurechtsverordnung da eingebracht wurden, das war zwar nur die Opposition, also Linke, Grüne, FDP haben sehr ähnliche Anträge da eingereicht, aber man hat eben auch von den Regierungsparteien gehört, dass da große Zustimmung herrscht, dass da was gemacht werden muss. Und dieses Jahr soll es womöglich eine Novelle der Baurechtsverordnung geben und ja, viele denken sich, okay, dann könnte man dieses Paket, diese Änderung da vielleicht auch noch mit reinpacken. Also wenn es gut läuft für die Clubs, wird das womöglich dieses Jahr noch gesetzt.
Ja, okay, drücken wir denen mal die Daumen und ich bedanke mich bei dir, dass du uns das alles mal erklärt hast. Danke, Manni.
Sehr gerne.
So, ich tanze jetzt hier mal ab ins Wochenende. Den Tag gibt's wieder am 17. Februar. Bis dahin ganz viel Podcast-Liebe, erst recht am heutigen Valentinstag. Also danke fürs Hören und tschüss.